Kathi, moin.
Das war, moin. Ich bin mit einem Knacken begrüßt worden, mit einem Kieferknacken. So wie so ein, Läufer, der jetzt noch so kurz so seine Schultern und seine Beine dehnt, bevor er losrennt. Hast du mal so quasi Podcast-Warm-ups auf der physischen Ebene gemacht? Vielen Dank.
Ja, man soll
ja, kieferorthopädisch,
vor
schwierig.
Jeder sportlichen Betätigung ja, wobei auch da gehen die Diskurse auseinander, ob Dehnen jetzt gut ist oder nicht, aber ich habe leichte Kieferspannung manchmal. Genau, willkommen zur 9. Folge von Netzdirektion Update. Wir sind immer noch tief im KI-Nebel und wir starten heute mal mit einer Geschichte, die sich diese Woche bei uns zugetragen hat. Ich habe mit jemandem gesprochen, der mir so ganz nebenbei erzählte, er hätte Anfang Januar mit seinen Entwicklern Metriken festgelegt, nach denen Effizienz gemessen werden kann. Und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, aber die Idee war, wer bis Ende März nicht mit Unterstützung von KI-Coding 40% mehr Effizienz hinkriegt, der muss gehen. Und das halt bei mir unglaublich nach, weil ja, ich sehe, dass man KI-gestützt effizienter sein kann. Ich sehe aber auch gleichzeitig die Downside, die das mitbringt, weil es früher so ein bisschen so war, der Weg ist das Ziel und auf dem Weg lerne ich unglaublich viel über meine Infrastruktur in der Anwendung und mache sie dadurch besser, dass ich mich intellektuell damit auseinandersetze und sauberen Code erzeuge. Und wenn wir jetzt nur noch auf die Effizienzmetrik schauen, dann ist zum einen natürlich für mich die menschliche Komponente irgendwie schrecklich und aber auch die Frage, was passiert denn mit meiner Softwarequalität, wenn immer weniger Menschen KI-gestützt immer mehr Code erzeugen, heißt das nicht zwangsläufig, dass der Code dann auch besonders hübsch und fehlerfrei ist? Und
Moment, meinst du, wenn der Mensch den codet, wird der hübsch und fehlerfrei oder wenn die KI den codet? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich glaube, die Mischung macht's. Ich glaube nicht, dass die KI alleine in der Lage ist, sichere, saubere, skalierbare Anwendungen bis auf das, du sagst immer, Full-Prod-Niveau zu implementieren.
KI-Sprech.
Ja, genau.
KI-Sprech, ja, das kriegen wir in Full-Prod. Das habe ich gelernt das letzte Jahr. Was hättest du denn gemacht? Wenn der die Pistole, weil man muss ja tatsächlich sagen, das ist eine Pistole, die dieser Mensch den seinem Team auf die Brust gesetzt hat, was hättest du gemacht?
Oh, ich hätte mich dem, glaube ich, kommt drauf an. Wenn ich jetzt sage, ich bin, denke, angestellt und ich bin von dem Job abhängig, ja, dann hätte ich wahrscheinlich massiv auf KI gesetzt und die Downside in Kauf genommen. Wenn ich jetzt kritischer Denker bin, hätte ich vielleicht gesagt, sorry, das Spiel spiele ich nicht mit, aber dafür brauchst du natürlich einen gewissen finanziellen Freiheitsgrad. Wenn du den nicht hast, dann kommst du häufig in die Bredouille, dass du deine eigenen Überzeugungen verkaufen musst, ein Stück weit. Ich glaube, die Downside werden wir erst in ein paar Jahren oder Monaten sehen, wenn Codebasen massiv durch KI erweitert und umgearbeitet worden sind. Und dann wird es, glaube ich, irgendwann, ist jetzt meine Empfindung, ein Erwachen geben und die Feststellung, oh Gott, unsere Wartungsaufwände steigen ins Unermessliche. Und wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff? Weil nur Rechenleistung draufschmeißen, so wie du das vor unserem Podcast postuliert hast, ist, glaube ich, auch am Ende nicht die Lösung, was du ja, solange Menschen irgendwie an dem Prozess noch beteiligt sind, haben möchtest, ist irgendeine Form von Wartbarkeit. Ne?
Ja, also für mich ist es eine, das ist ja immer eine Kombination, ja. Und für mich gehört natürlich auch wenn ich jetzt nicht code, Mensch und AI zusammen. Ja, und es verschiebt sich natürlich gerade, es ist ja wie so ein Paradigmenwechsel, den wir gerade erleben. Und also zu dem Typen oder Frau oder Mensch, wie auch immer, ja. Ja, ich kann ja nur sagen, es gab immer Arschlöcher, für die man gearbeitet hat, ja. Und das ist einer von denen, ja. Ja. Das hat sich, also, nee, I'm sorry, ja. Also, wer sein Team, ja, und da spreche ich jetzt so aus Führungsperspektive, ja, wer seinem Team eine Pistole auf die Brust setzt und sagt, dann ist mit einem Ultimatum, wenn du das nicht schaffst, dann bist du raus in so einer kurzen Zeit. Ja, das sagt alles, was Führungsqualität angeht, alles aus. Ja, da ist ein Mensch, der ein Race to the Bottom führt und nicht ein Race to the Top. Der sieht eine Technologie als pure Effizienzschleuder. Ja, also als Effizienzmaschine sozusagen, um mehr Revenue zu haben, um weniger Personalkosten zu haben und um auf einem bisherigen Spiel mitzuspielen und zwar schneller mitzuspielen. Ja, ja? Und das ist für mich ein Problem, weil das ist eine Denke. Du musst, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, aber du hast diese Möglichkeiten. Es ist in dem Sinne Tasks, die vorher, wo Leute saßen, das kann jetzt eine KI machen. Ja, klar muss es ein Review geben und dein Garantie-Thema ist natürlich und wer die Verantwortung übernimmt, vollkommen, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, mich total d'accord. Ja, aber dieser Gedanke von was. Das unterscheidet halt den Führenden sozusagen, ja, von dem Visionär zu dem, ich renne nur mit und mach mit und jetzt wie geil und effizient ist, oder so.
Also, ich glaube, es ist die Suche nach Umsatz, nach Geld, nach Revenue, weil ja, genau. Das natürlich häufig in Unternehmen passiert, die auf irgendeine Art und Weise finanziell Rechenschaft ablegen müssen oder erbringen müssen.
Jahreszahlen.
Uns kann das relativ egal sein, weil diese Firma gehört zu 100% mir und ich muss, außer vielleicht dem Bankkonto, niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen. Ich habe den Druck nicht. Und für uns galt immer die Maxime, solange wir genug Umsatz haben, damit es uns allen gut geht, ist mir das ziemlich egal, ob es jetzt 10.000 oder 100.000 Euro Gewinn am Ende des Jahres sind.
Ja, aber diese Leute, von denen du gerade sprichst, ja, das sind ja Leute, die KPIs haben, die sagen, wir müssen in einem Jahr das erreichen. In einer Zeit, in der wir gerade leben, ist eine so lange Zeitspanne und Budget, Jahresbudgets, ja, das können wir mal alles vergessen. Ja, das ist lächerlich. Ja, aber das sind Metriken, die mit denen gerechnet wird zurzeit. Ja, und das haben viele noch nicht verstanden. Sie probieren eine alte Welt, ein altes, das, was sie gelernt haben, mit denen sie auch Jahrzehnte erfolgreich haben. Das darf man auch psychologisch nicht vergessen. Damit haben sie immer die Bestätigung bekommen bei jedem Board-Meeting, bei jedem Investor-Meeting, bei jedem so, wunderbar, hier geht's nach oben, das hast du richtig gemacht, dann erhöhen wir das Budget oder wir shiften das Budget oder sowas. Und das ist Sachen, die nicht mehr funktionieren. Nicht bei der Entwicklung, die da draußen abläuft. Und das zu verstehen, das ist eine harte Nuss. Das verstehe ich auch. Das ist eine harte Nuss. Und dann passieren aber so eine Sachen wie, ja gut, da muss das Entwicklerteam, die Faulis, ja, die sollen sich jetzt bitte mit Cloud Code, die sollen mir mehr, damit ich meine Zahlen erreiche. Und das ist das Problem. Es ist ein Mindset-Shift. Ja, und da stecken wir alle gerade drin. Also ich auch als Texterin genauso wie als Coderin. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ja, genau.
Die Bezeichnung war sogar Code Monkeys irgendwie, ne? Das,
Oh, überleg mal, Patrick, jetzt mal ganz ehrlich, das ist so krass, ja. Wenn du dir überlegst, dass noch vor ein paar Jahren hieß es, studiere Informatik, ja, lerne Python, lerne, was weiß ich, Ruby on Rails oder so, ja, werd Mitglied im CCC, was ich immer noch nicht würde ich immer noch sagen, werdet doch mal Mitglied, ja, sind coole Leute da, aber überleg mal, was für ein Shift, ja, von wir sind die Superstars, was ich in der Startup-Szene ja waren, auch erlebt habe, ja,
das
da
ist
wurde
aber genauso wahnhaft, ne, die Wahrheit liegt immer irgendwo.
Natürlich, aber jetzt haben wir ein Code Monkeys, ja, eine Entwertung einer kompletten Wissensdomain, ja. Das kann es doch auch nicht sein, Leute. Das kann es doch nicht sein.
Naja, ich versuche das differenziert zu sehen. Ich glaube, der wirtschaftliche Druck, der da draußen gerade entsteht, der macht es schon erforderlich, sich zu fragen, okay, wie kann ich das denn jetzt sinnvoll nutzen, um meine Effizienz zu steigern? Und Der D'accord. Weg muss aber gesellschaftlich aus meiner Sicht so sein, dass man jeden versucht mitzunehmen und jeden in einem vertretbaren Tempo für das Unternehmen, aber auch für den Mitarbeiter. Und da gibt es natürlich Menschen, die adaptieren wahnsinnig schnell und die haben auch Klar. gigantische Produktivitätszuwächse. Und dann gibt es Menschen, die adaptieren langsamer, weil sie vielleicht zu Recht auch an einigen Punkten skeptischer sind. Und beides ist ja gewinnbringend. Weil so häufig liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und nur weil du schnell Immer. Viel Code erzeugen kannst, heißt das wirklich nicht, dass der nicht sich in einem Jahr irgendwie rächt. So, das heißt, um jetzt ein bisschen eine Überleitung zu uns zu machen, es kristallisiert sich gerade ein Teil des Teams macht Speed, baut schnell neue Funktionalität und ein Teil des Teams konzentriert sich drauf, das an die bisherige Codebasis anzugleichen, sodass zu jedem Zeitpunkt gewährleistet bleibt, dass das einfach unseren Qualitätsstandards und Ansprüchen genügt. Und das ist total sinnvoll, weil wenn wir zum Beispiel für Punch Commerce ein neues Feature brauchen für einen Kunden, kann man das mit KI heute relativ schnell entwickeln und ausliefern. Und dann gibt's aber Leute, die sich das nochmal sehr kritisch anschauen und sich fragen, okay, wie können wir das vielleicht vereinfachen? Was müssen wir vielleicht ändern, um es für den Menschen besser erfassbar zu machen? Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil die Leute, die jetzt vielleicht noch weniger KI-getrieben entwickeln, die passen super in dieses zweite Team, das das aufräumt und Architektursauberkeit irgendwie sicherstellt. Und dann gibt's aber auch Leute, die an, sag mal, an vorderster Front arbeiten, im direkten Kundenkontakt sind und sehen, okay, ich brauche hier jetzt Feature X oder die Funktionalität wäre, wenn wir sie ein bisschen drehen, noch viel cooler für die Kunden. Das kannst du dann schnell machen. Das kann auch erstmal in Produktion laufen. Und zwei Wochen später kommt dann nochmal eine refurbished Version, die dann durch menschliche Hand gegangen ist, wobei in beiden Fällen das eigentlich durch menschliche Hand gibt, weil es gibt auch für die KI-gestützt schnell entwickelten Funktionalitäten natürlich irgendwie noch eine Code-Review, die ausschließlich durch Menschen stattfindet.
Ja, klar. Aber weil du jetzt gerade bei schon Punch Commerce erwähnt hattest, beziehungsweise eure Produkte, wir wollen ja heute über ein, ist zu wie viel Prozent ist Orderpod Vibe gecodet?
Ich mag dieses Wort nicht. KI-Assisted
Development. Orderpod? Das hast du dir selber ausgedacht.
Nein, das meine ich nicht. Vibe-Coden, das ist so, ich habe da, natürlich empfindet man einen Flow manchmal oder das hat auch einen Vibe, aber eigentlich ist es KI-gestützte Softwareentwicklung. Es ist genau das, was wir immer gemacht haben, nur schneller und mit einem neuen Tool. Aber nur weil ich dieses Tool habe, heißt das nicht, dass ich nicht mehr denken muss oder so. Und das wird jetzt so inflationär benutzt. Also die Frage war, was ist Orderpod, richtig?
Ja, oder zu wie viel Prozent ist es Vibe gecodet? Genau. Da bist du dran hängen geblieben, weil ich das böse Wort gesagt habe.
Genau. Vor 3 Wochen hätte ich noch gesagt 90%. Jetzt haben wir uns die Daten dazu mal angeguckt und es sind tatsächlich nur 49%.
Schau an.
Das kann man aufgrund der Git-Historie, also unserer Versionierung, ganz gut nachvollziehen. Und wir haben insgesamt entwickelt an dem Produkt bis zu dem ersten nutzbaren Version 25 Tage. Was eine wahnsinnige Geschwindigkeit ist.
Das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Jetzt hol uns nochmal ab. Was ist Orderpod, was du in 25 Tagen gecodet hast?
Orderpod ist quasi die sinnvolle Schwester von Punch Commerce. In Punch Commerce dreht sich ja alles darum, Warenkörbe aus Shop-Systemen in Beschaffungssysteme zu transferieren. Ja, das ist das Kerngeschäft oder die Kernleistung von Punch Commerce über 3 Protokolle. Und Orderpod schließt jetzt das, was danach kommt, sinnvoll ab. Nämlich nach einem Punch-Out entsteht ja eine Bestellung. Und diese Bestellung muss irgendwie zurück in das Shop-System, ERP-System oder auch nur in die Service-Abteilung des Lieferanten. Und das ist eine Lücke. Da gibt es auch wieder Enterprise-Lösungen, die das irgendwie realisieren. Aber die sind entsprechend teuer und komplex.
Mhm.
Und
ja.
Was wir jetzt mit Orderport versuchen, ist ein super einfach zu konfigurierendes Tool zu schaffen, das Bestellungen in verschiedenen Formaten entgegennimmt, die in ein beliebiges Format umwandelt und sie direkt in dein Shop-System, ERP-System, E-Mail-Postfach, FTP-Server, API, REST-API, whatever transportiert, sodass du dir da als Lieferant auch keine Sorgen mehr drum machen musst. Und genau, da haben wir jetzt die erste Version fertig.
Das geht für alle Bestellungen? Das geht für alle Bestellungen?
Es geht für alle Bestellungen, die entweder in deinem Shopsystem entstehen oder die aus Einkaufsnetzwerken wie Ariba, Coupa, Workday und Ventis, you name it, kommen.
Okay, okay.
Genau. Wir sprechen da von Pipelines, daher auch Orderport, so ein bisschen ans Maritime angelegt. Also wir legen eine Pipeline von der Beschaffungslösung deines Kundens direkt in dein System.
Okay.
Genau. Und da das nicht immer ein Thema ist, was zwangsläufig nur ein Punch-Out-Kunde hat, man hätte ja jetzt auch denken können, ja toll, warum habt ihr das nicht in Punch-Commerce eingebaut?
Ja, genau.
Wir haben tatsächlich eine konkrete Anfrage von einem Kunden bekommen, der, oder einem Interessenten muss man jetzt noch sagen, der sagte, ich bin Punch-Commerce ganz toll, ich brauche aber eigentlich nur die Bestellung. Und so kam der Stein ins Rollen, zu sagen, okay, ist vielleicht eine sinnvolle Ergänzung, kann man ja einfach mal ausprobieren. Und so, das war die Initialzündung. Wir haben dann eine Marktanalyse gemacht, rudimentär mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Also ich mache da immer ganz gerne so eine Tamsam-Som-Analyse, um so ein erstes Gefühl zu kriegen, okay, ist das, wie groß ist der Markt? Das ist der Total Addressable Market, der TAM, das ist so der größte vorstellbare Rahmen. Dann hast du den Markt, den man theoretisch bedienen könnte, und dann den Markt, der tatsächlich in den ersten.
Wie heißt diese Analyse?
Tamsam-Som. Verlinken wir vielleicht einfach. Genau.
Machen wir doch mal. Das hört sich nämlich für mich eher wie so eine.
Es ist
so
ein super Mittel,
Suppe an.
Um ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, habe ich hier einen Markt, der relevantes Potenzial für mich bietet oder nicht? Und ich bin dann so konservativ auf in den ersten ein, zwei Jahren auf eine Größe von 2 Millionen gekommen. Und das ist für uns so ein Spot, wo wir denken, okay, cool, das kann man auf jeden Fall machen. Weil wenn du selbst davon dann sagst, okay, ich krieg nur 10%, hey, cool, reicht, um so ein Produkt profitabel zu betreiben in unserer Teamgröße. Genau.
Genau. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, also haben wir ein bisschen vorgenommen, dass ein bisschen mehr als 50% Vibe gecodet waren und der Rest dann doch Handcode, ne? Aber kannst du uns mal abholen, also oder mich abholen, wie bist du beim Prototyping? Das habe ich jetzt gesagt, ne? Beim Prototyping, ja. Wie bist du da vorgegangen? Das würde mich interessieren, weil ich habe noch keine Vibe-Coding-Experience.
Oh, du, eigentlich fing es an mit, ich habe mir überlegt, was müsste diese App tun? Und wir haben natürlich mit dem Framework, das wir immer benutzen, Laravel, eigentlich schon für Vibe Coding, tolle Rahmenbedingungen, weil es sehr strikte Strukturvorgaben macht, wie so eine Anwendung aufgebaut ist. Und das erleichtert es der KI, da auch schnell Code zu schreiben. Der erste Schritt, den man eigentlich immer macht, wenn man, es ist egal, ob ich eine bestehende Anwendung warten möchte, zukünftig mit KI, oder eine neue Anwendung entwickeln möchte. Es fängt eigentlich immer an mit so einem Agents-MD oder Claude-MD, in dem ich beschreibe, was tut die Anwendung, was für ein Entwicklungssetup habe ich hier, was sind die Architekturvorgaben. Und das ist das erste Dokument, das ich natürlich auch KI-gestützt schreibe, um dem System oder dem Coding Agent erstmal zu sagen, okay, in dem Rahmen bewegen wir uns.
Schreibst du das oder machst du das verbal? Das würde mich interessieren.
Nee, das schreibe ich tatsächlich.
Okay.
Beziehungsweise in dem Fall habe ich sogar, glaube ich, gesagt, hier, das ist das Cloud MD von Punch Commerce. Wir nutzen das jetzt für ein neues Projekt mit den und den Ideen und hier sind die Requirements zu dem Projekt. Schreib mir mal ein neues Cloud MD-File. Und was ich dann als Ansatz gerne verfolge, ist, dass ich mit Plänen arbeite. Das heißt, stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt ganz viele Ideen zu dieser Software irgendwie aufgeschrieben und dann ist für mich eigentlich der erste Schritt zu sagen, so zerleg das bitte mal in einen sinnvollen Arbeitsplan. Und ich glaube, das kann ich sogar einfach mal zeigen. Ich meine, ich hätte da einen Zwischenstand aufbewahrt. Wie das aussieht. So, Moment.
Tschüss. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das können wir ja gleich rausschneiden. So.
Ja.
So, da sind wir. Jetzt müssen wir noch die richtige Umgebung finden. So, genau, da. Das ist jetzt so eine Cloud MD, wie die aussieht. Ne? Da sieht man hier den Tech-Stack, das ist Laravel. Wir benutzen tatsächlich PHP 8.4. Das Ganze muss testgetrieben entwickelt werden. Das bedeutet, wir wollen immer erst einen Test schreiben, bevor wir tatsächlich Funktionalität irgendwie implementieren. Und so ein paar weitere technische Rahmenbedingungen für so eine Anwendung. So sieht das Ganze dann aus. Und dann jetzt gerade mal schauen, nee, das ist es nicht. Ich habe tatsächlich die Files gelöscht, das kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen.
Mach nicht.
Können wir nachhängen. Was ich tatsächlich dann mache, ist, es gibt eine Plan-File, die enthält quasi Session-Arbeitsschritte. Das heißt, da steht drin, Session 1 ist, wir wollen Benutzer irgendwie in die Anwendung bringen. Benutzer sehen so und so aus. Und das ist dann abhakbar. Und dann sage ich Claude eigentlich nur, okay, pass auf, schau dir die nächste Session an, dokumentier die Session in einer Session MD und wenn du fertig bist, schreibst du in die Session Markdown auch noch rein, was du als nächstes tun möchtest. Und dann kommst du in so ein Konzept, dass du, dass die Struktur nicht verloren geht und du gleichzeitig in Claude aber einfach nur sagen kannst, okay, mach mir bitte die nächste Session fertig. Und dann guckst du dir das wieder an, guckst dir an, was für Code hat
er. Also du zwingst Claude in Korsett sozusagen.
Genau, ich gebe ihm eigentlich, wie du das mit jedem Menschen auch machen würdest, du kriegst eine Art Projektplan mit Vorgaben.
Genau, das meine ich.
Und das ist das, wo ich mir das abgeschaut habe. Ich mir überlegt habe, okay, wie kann ich diesen Prozess der Entwicklung teilautomatisieren und gleichzeitig aber auch noch Reviews einbauen und sicherstellen, dass wir einem definierten Pfad folgen. Und dann kam ich früh an den Wasserfall, ne, wie wir das früher mal in Projekten gemacht haben. Und das funktioniert wunderbar. So ist quasi der erste große Sprint dieser Anwendung entstanden und danach kam der menschliche Teil. Das ist das, wo wir eingangs herkamen. Also tatsächlich, ich habe mehr Code geschrieben oder modifiziert als Claude. Ich habe 51% von der Anwendung geschrieben und 49% ist KI-gestütztes Grundgerüst. Ich glaube, so muss man das sehen. Und das Ganze in den 25 Tagen und insgesamt gab es 175 Commits und 1121 Testfiles, die jetzt am Ende dastehen.
Wie lange hättest du gebraucht, hättest du keinen Claude Code benutzt?
3 bis 5
also
Monate würde ich tippen.
Okay.
Also,
das ist schon geil.
Das ist ein immenser Potenzialgewinn.
Aber das ist das, was ich meine, Patrick. Weißt du, es ist ja nicht nur, dass ihr ein neues Produkt jetzt damit gelauncht habt und dann auch einen potenziellen Markt und neue Kunden und so weiter, sondern es ist die Herangehensweise, da kommt ein potenzieller Kunde oder ein Kontakt auf mich zu und ich sehe hier, hier kann ich einen Mehrwert schaffen. Hier kann ich jemanden ein Problem lösen und damit einen Mehrwert schaffen. Der braucht eigentlich gar nicht Punch-Commerce und so, sondern der braucht nur das. Ja. Und die Annahme wäre ja wahrscheinlich dieselbe gewesen, was deine Analyse angeht, auch vor Cloud Code. Ja. Im Sinne von Marktanalyse, 2 Millionen Potenzial und so. Ja.
Es wäre nur nicht möglich gewesen neben dem Tagesgeschäft.
Genau, das ist das Ding. Also das heißt ja, Mehrwert schaffen, ja, also Probleme schneller lösen, Mehrwert schaffen und das in kleineren und am Ende des Tages auch agileren Teams, ja, die sowas machen. Und das again, da sind wir wieder in einem Mindset-Thema, wo wahrscheinlich große Dickschiffe, die in großen Teams arbeiten und so, eher erstmal ein Problem haben. Weil die Strukturen anders sind. Ihr wart ja schon immer agil.
Ja.
Also ihr, ne? Und ihr wart nie riesengroß. Ihr habt nie 300 Mitarbeiter gehabt oder sowas, sondern ihr wart ja immer das wendige Schiff.
Gestern mit einem Freund telefoniert, der sagte, Patrick, berät mich auch so ein bisschen in dem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, und sagte, Patrick, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so schnell gedanklich pivoten kann wie du.
Ja.
Das ist eine Riesenstärke und gleichzeitig auch ein riesengroßes Risiko, weil man immer noch mal gut reflektieren muss. Aber ich fühle mich in diesem Weg, den wir da jetzt gerade gehen, super wohl. Und wenn du willst, ich habe nochmal so eine kleine Zeitleiste vorbereitet. Da kann man nochmal sehen.
Bitte.
Also es gab insgesamt so 30 Sessions. Da können wir uns nochmal angucken, in welcher Reihenfolge das eigentlich passiert ist. Genau. So, ich hoffe, es kommt jetzt an. Die ersten Tage sieht man jetzt Sessions 1 bis 7, ne, waren 6. März. Das war quasi das Fundament und der Transformer, also die Methodik, die die Bestellung transformiert, umwandelt für das Zielsystem, wo sie hin sollen. Am zweiten Tag, und das ist, muss man sich mal überlegen, an einem Tag in 7 Sessions den MVP. Also das Fundament dafür. Und am zweiten Tag reden wir dann schon über Optimierung. Also da gab es dann Inbound, heißt für den Weg rein in das System. Und dann Wizard ist die Bedienung durch den User. Also wie kann ich das möglichst super einfach benutzen? Das war dann schon quasi der zweite Tag oder 4 Tage dann insgesamt. Und danach war der MVP fertig. Und alles, was danach kam, sind quasi schon Funktionserweiterungen oder Verbesserungen von dem, was vorher da war.
Ist diese Zeitleiste die Zeitleiste, bis es in Full Prod sozusagen geht oder bis wir einen ersten Prototypen haben? Also klar, in MVP, ne? Aber die Frage ist ja, vom 6. bis zum 10. März, der Wizard ist fertig, das heißt, das Produkt ist fertig?
Produktiv nutzbar, würde ich sagen, sind diese 30 Tage hier, also bis zum 30. März. Das hier oben ist, aber das wir ist ja haben hier einen internen Prototypen, mit dem wir testen können. Und hier an dem Punkt sieht man hier auch schön, da haben wir nochmal eine Runde Security-Bugfixes gemacht an einem Tag. 44 Feature Branches aufgemacht und einfach Probleme behoben, die da waren. Dann haben wir das finale Designkonzept an einem Tag dann nochmal drüber gestülpt und am Ende sieht man hier auch, hier gab es noch ein bisschen Restrukturierung. CI/CD heißt, das ist die Funktionalität oder die Pipeline bei uns in unserer Versionierung, die jede neue Codeänderung automatisch nach Produktion überträgt. Ja, so kann man und natürlich auch die Tests ausführt. Und dann kamen so ein bisschen Housekeeping-Aufgaben eigentlich nur noch. Und was wir, wenn man das jetzt weiter schaut, was wir jetzt nur noch machen, sind eigentlich Legal-Themen. Also Auftragsverarbeitungsverträge, Impressum, Geschäftsbedingungen, Beauftragungslogik, Abrechnungslogik. Das ist jetzt das, was uns im Moment noch davon abhält, produktiv zu gehen. Die Anwendung ist eigentlich komplett da. Wir machen gerade nur noch Housekeeping.
Ja, aber Housekeeping hört sich immer so, so Kleid an. Das ist ja, also klar, im Vergleich zu der Produktentwicklung, aber am Ende des Tages sind ja das eigentlich, ne? Also die Sicht, der Datenschutz, ne? Die Sicherheit und so weiter. Das sind ja die Sachen, die halt auch dann ein Produkt in so einen Full-Prod-Modus, also überhaupt bringen. Ja. Ja? Weil ich meine, das sind ja mitunter sehr sensible Daten, auch wenn es Commerce ist, aber am Ende des Tages sind es wichtige Daten für eure Kunden oder für potenzielle Kunden. Ne? Und da ist dann, da arbeitet ihr dann hauptsächlich human-based oder auch assisted?
Assisted.
Aber mehr human-based?
Assisted. Mhm. Genau. Datenschutz.
Da habt ihr aber auch die Erfahrung, ne? Also
ja,
muss man ja auch sagen.
Das ist immer schon.
Das ist ja nichts
DNA,
Neues für euch, ja.
Auch, ja. Also vor der Datenschutzgrundverordnung war das für mich immer schon selbstverständlich, das einzuhalten und darauf zu achten.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, wir sind hier in extrem sensiblen Bereichen unterwegs aus geschäftlicher Sicht. Also wir verarbeiten Bestelldaten, da sind personenbezogene Daten drin. Das muss einfach sauber dokumentiert sein und da führt kein Weg dran vorbei. Und ich, das ist ja tatsächlich, können wir in einer anderen Folge drüber reden, das ist ein Riesenspannungsfeld, wie Leute gerade alle Best Practice, was Datenschutz und Legal Requirements angeht, über Bord werfen, um am Ende dann öffentlich auf LinkedIn zu dokumentieren, wie sie ihre E-Mails auf irgendeinen US-Server weiterleiten, um sie dort automatisiert beantworten zu lassen. Und du denkst dir so, wow. Also wir machen gerade einen 10 Jahre Rückschritt, was Datenschutz und auch IT-Sicherheit irgendwie angeht. Weil es
möglich ist, ne?
Genau.
Weil man wieder, again, diese Effizienz, diesen kleinen Effizienzzwerg im Hinterkopf hat, ja, der sagt, geil, jetzt muss ich das noch schneller machen. Und ich bin großer Fan von redundanten Aufgaben mit KI lösen und so. Aber wenn das natürlich zur Last von persönlichen Daten und von wirklich echtem Risiko ist, dann haben wir ein Problem. Und das haben wir natürlich, ist ja klar.
Solche Leute sagen dann aber, ich bin KI-Berater, KI-Experte, Prozessautomatisierungsguru. Schön, aber mach doch erstmal die Hausaufgaben, die wir die letzten 18 Jahre gemacht haben, und dann treffen wir uns irgendwie nochmal wieder. Das ist, also ich lächle darüber. Die sind schnell da und auch schnell wieder weg.
Ja, ich meine am Ende, wenn ich eins aus meiner Zeit jetzt in dieser Bubble mitgenommen habe, ist, dass mein Bullshit-Detektor sowas von, also klingelt, ja, und das ist einfach so, aber das ist ja wie mit jedem,
muss man
mit
auch sagen,
jedem neuer Technologie so, die Leute probieren immer dann auf einmal, also es gibt immer Leute, die ganz hart die Trommel schlagen, ich nenne sie immer die Performance-Buddies, ja, und die nächste Masterclass machen und jetzt bist du der N8N-Master und so, ja, ist alles, alle angezählt.
Du hast das Glück, dass du, ich folge jetzt deiner Barbara ja mittlerweile auch auf LinkedIn, du bist da, glaube ich, an die Richtigen geraten, die da sehr analytisch und drauf gucken.
Ja, und nicht nur Barbara, ne? Also ich meine, Barbara, klar, die ist natürlich eine, also ich mag dieses Wort Koryphäe nicht, aber die macht, sagen wir es mal so, die macht diesen Job schon sehr, sehr lange, ja? Weit bevor er fancy wurde, ja? Aber auch dieses Umfeld, in dem ich mich da bewege, da bin ich doch sehr dankbar und dass mich da immer mal wieder die Leute auch zurückholen und sagen, Kadi, mach doch jetzt erstmal deine Sachen und in deinem Bereich, also in dem, was ich kann, ne? Storytelling,
genau.
Ne? Diese ganzen Sachen und gucke, wo ich da lande. Und genau so macht ihr das ja auch am Ende des Tages. Ja? Aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Thema, again, Mindset, dass, oh Gott, ich möchte so, es ist so, im Englischen würde man sagen, you embrace it, ja, und dann wird man so einen TED-Talk halten, aber es ist tatsächlich dieses Integrieren des Mindsets, okay, hier ist was Neues, ich habe Bock drauf, ja, und ich integriere Altes mit Neuem und mache es zu was Neuem. Und es nicht getrennt zu sehen. Jetzt nur noch das, ja. Jetzt heißen alle Coder nur noch, wie hießen sie?
Code Monkeys.
Code Monkey. Also wirklich, Es macht mich hart fertig, Patrick. Sag ich, so wie es ist, ja. So
es verrät,
eine,
du hast schon
sowas,
recht, das verrät viel über den Blick des.
Das ist degradierend.
Ja, aber eigentlich eher für denjenigen, der das Wort in den Mund nimmt.
Absolut.
Das ist ja. Gut.
Dem möchte ich gerne sofort ein Jahresabo für die neuen Narrative irgendwie schicken und sagen, hier, studier mal, ja? Grüße gehen raus an die tolle Redaktion. Ja. Also, ja. Schlimm. Aber gut, ich meine, sowas wirst du immer haben und so. Jetzt nochmal kurz zu Orderport. Ihr seid jetzt noch, ich sag jetzt mal so in den letzten Zügen, ja, legal und sowas, ja. Wann können denn Kunden dieses Produkt kaufen, testen? Wie sieht es da aus?
Ich hoffe, dass wir, ich sag mal, Mitte nächster Woche, also ist dann, wir haben heute den 8. April, in der zweiten Aprilwoche, also soweit sind, das live zu stellen. Die Webseite ist erreichbar, orderport.app. Es gibt die Möglichkeit, sich da für eine Warteliste zu registrieren. Und wenn es Kunden gäbe oder Interessenten gibt, die sagen, jetzt, ich möchte das unbedingt ausprobieren, dann ist das auch heute schon möglich. Da finden wir Lösungen für.
Ja, gut, ich meine, wir werden wahrscheinlich erst nächste Woche rauskommen. Jetzt, wir sind ja immer in so einer kleinen Timelapse-Podcasting. Also auf jeden Fall können die Leute, die Website ist online, die Leute können sich registrieren und dann gibt es Testmöglichkeiten oder gegebenenfalls auch einfach dich persönlich bei LinkedIn anschreiben oder so oder per Mail. Ist ja auch, du bist ja nicht, sitzt ja nicht auf einem anderen Planeten oder so.
Nein,
total spannend.
Ich bin da.
Sehr schön. Du magst vielleicht zwischendurch mal irgendwo in der Luft abhängen. Ja, das machst du ja ganz gerne mal.
Ja, Freitag
springst
wieder.
Springst du von Klippen. Ja, und springst von Klippen und hoffst, dass der Gleitschirm dich hält. In der Regel ist das so. Ja. Ja, jeder hat so seine crazy Hobbys. Sagen wir es so, wie es ist.
Wir können das ja kombinieren, Kathi, und demnächst mal Töpfern und Gleitschirmfliegen irgendwie kombinieren.
Ja, aber ich habe so viele Aktivitäten. Also ich müsste dann mit dir töpfern, Yoga. Ja, wir tanzen dann noch ein bisschen Gaga und danach gehen wir auf den Gleitschirm.
Cool.
Ja.
Und danach gehen wir, wenn der Wind zu stark wird, gehen wir noch Kitesurfen.
Ja.
Okay, pass auf, bevor wir jetzt abdriften, eigentlich wollten wir uns ja das UI nochmal anschauen und uns angucken, wie diese App überhaupt aussieht. Ist das vielleicht jetzt der Punkt?
Du hast noch was vorgebracht. Okay, ich dachte, okay, dann show it to us.
So, liebe Leute, das ist die Oberfläche von Orderport. Wir fangen mal von oben nach unten an. Wir haben hier ein Dashboard. Da sehe ich, wie viele Pipelines ich gerade aktiv habe, wie viele Bestellungen hier so eingegangen sind, ob die zugestellt wurden und wie viel vielleicht auch fehlgeschlagen sind. Wenn wir uns das.
Erklär nochmal bitte der Unterschied. Was sind Pipelines?
Pipelines sind Verbindungen zwischen Beschaffungssystemen und deinem System. Punkt.
Okay. Okay.
Können für beliebig viele Kunden benutzt werden. Also eine Pipeline muss nicht zwangsläufig für einen Kunden sein. Es kann immer eine Menge von Kunden sein und es zeichnet halt immer den Wandel von einem Format in ein anderes Format aus. Können das Ganze im Expertenmodus und in dem einfachen Modus oder Simple Wizard, so wie wir das nennen, erzeugen. Da sage ich einfach, okay, ich bekomme Bestellungen aus SAP Ariba. Und ich möchte die gerne beispielsweise per E-Mail irgendwo hinschicken lassen. Dann kann ich das hier machen. Sag weiter und könnte hier noch Daten ergänzen, wenn ich das dann möchte. Muss jetzt nicht sein. So, fertig. Meine Pipeline ist eingerichtet. Ich kann die aktivieren. Und könnte jetzt diese Adresse hier in Ariba eintragen und an dem Moment würden alle Bestellungen automatisch empfangen werden und per E-Mail zugestellt werden. Und dann kann ich aber auch sagen, eine E-Mail ist eigentlich nur meine Notlösung. Ich möchte eigentlich, dass die Bestellungen beispielsweise per FTP irgendwo abgelegt werden. Das ist ja so ein klassisches verbreitetes Protokoll leider noch.
Ja.
Speichern, zack, Und dann wäre es so, wenn ich die Reihenfolge hier ändere, würde unser System immer erstmal versuchen, die per FTP irgendwo abzulegen. Wenn das nicht geht, würde er die per E-Mail zustellen. Und vice versa.
Okay.
Wir können uns das einmal in dem anderen Setup hier anschauen. Da ist es nämlich so, dass wir das Ganze hier zum Beispiel mit Shopware verbunden haben. Das heißt, er würde aus Ariba eine CXML-Bestellung bekommen und würde die automatisch in Shopware anlegen. Oder in Spryker, oder in WooCommerce, oder in Magento. Wir haben jetzt für jedes aktuell uns bekannte System schon Adapter entweder fertig oder in Vorbereitung. Okay. So, das ist natürlich nicht alles. Ich habe bei solchen Szenarien häufig das Problem, dass ich Daten irgendwie mappen muss. Dafür gibt es diesen schönen Button hier oben, Mapping bearbeiten. Und jetzt stellen wir uns mal kurz vor, ich habe keine Ahnung, diese Liste ist leer und ich kenne mich mit diesen Protokollen überhaupt nicht aus. So, dann kann ich einfach auf diesen Knopf drücken und im Hintergrund passiert die Magie, dass er automatisch die richtigen Felder raussucht und die zuordnet. Ich muss mich um gar nichts kümmern.
Und wenn er das falsch macht? Dann kann ich das manuell ändern?
Dann kann ich das manuell ändern. Jetzt ist leider gerade die API von Entrophic nicht erreichbar. Deswegen kann ich dieses Feature nicht zeigen. Aber maybe geht's jetzt wieder. Das ist der Live-Test.
Ich habe gestern auch Probleme damit. Ich hatte damit auch gestern Probleme. Ja,
dann ist es in der Theorie so, dass das System die Bestellung, die eingehen, analysiert, guckt, was passt, was passt nicht. Und wenn ich dann hier auf KI-Vorschläge klicke, macht er mir Vorschläge, was auf Basis der eingegangenen Bestellung am Mapping geändert werden müsste. Noch weiter kann ich sagen, hier im Chat beispielsweise, ich meine, es wird jetzt nicht funktionieren, weil die API nicht ist halt ein Testfeature, könnte ich sagen, okay, stell mir die Währung bitte mal fix auf Schweizer Franken um. Kann ich einfach so reinschreiben und dann würde das System das Mapping entsprechend anpassen, ohne dass ich selber verstehen muss, an welcher Stelle ich das hier ändern müsste.
Ja, cool.
Und natürlich kann ich hier auch noch so lustige Dinge machen wie Transformationen. Also könnte beispielsweise sagen, multipliziere mir den Wert, der da reinkommt, mit 5. Ist super praktisch, wenn Systeme nur Preis pro Einheit liefern, aber ich eigentlich die Gesamtsumme brauche, dann kann ich nämlich einfach sagen, multipliziere mir bitte mal die Menge mit dem Einzelpreis und kriege das dann sauber raus oder dividiere mir das. Genauso. So.
Wie komplex so Bestellvorgänge sind, denke ich mir immer jetzt gerade in meinem Hinterkopf. Ne? Man glaubt es nicht, genau, weil so als Endnutzer oder selbst im B2B, aber wenn man sich dann in diese Systeme reinfuchst, was da alles an Daten gemappt und gematcht werden muss, faszinierend.
Dann haben wir natürlich die Übersicht der Bestellung. Da sehe ich im Fehlerfall, was passiert ist. Also hier hat das System offensichtlich gesagt, keine richtigen Zugangsdaten. Ich kann mir aber natürlich auch angucken, okay, welche Daten kamen denn rein und welche Daten sind rausgegangen. Das hier ist jetzt gar nicht rausgegangen, weil das System nicht erreichbar war. Wenn das Ganze intakt gelaufen ist, sehe ich dann hier natürlich auch die Daten, die nach Shopware gegangen sind. Das heißt, ich kann auch zu jedem Zeitpunkt hier mir die Rohdaten nochmal rauskopieren und die gegebenenfalls selber bearbeiten, wenn es denn ein Problem geben sollte. Und wenn ich beispielsweise die Bestellung auf irgendeinem anderen Weg empfange und sie nur umwandeln möchte in ein Zielformat, dann gibt es dafür noch eine API. Das heißt, da kann ich dann theoretisch unsere API benutzen, um Daten lustig umzuwandeln. Genau. Und ja, das ist die aktuelle Version
sieht
von Orderport.
Sieht sehr simpel aus.
Wer mehr wissen
also
möchte,
sieht simpel aus.
Darf es gerne dann ausprobieren oder mich auch anschreiben, dann gibt es natürlich gerne nochmal eine persönliche Demo.
Und Patrick, wie sieht's denn mit dem Pricing aus? Habt ihr euch da, ihr habt euch sicher einen Kopf gemacht, sind das individuelle Preise, wie wird das bepreist?
Total leicht. 179 Euro im Monat bei jährlicher Zahlung. Oder wenn ich monatlich zahlen möchte, 199 Euro. Dafür ist alle Funktionalität drin, außer die Funktionalität, die die ich vielleicht nicht unbedingt im Standard brauche. Das heißt, für die 199 Euro kriege ich eine Pipeline. Eine Pipeline kann für beliebig viele Kunden funktionieren. Und was ich dann dazu kaufen müsste, wären die Konnektoren für bestimmte Shop-Systeme, so ich denn einen brauche, oder weitere Pipelines. Jede weitere Pipeline kostet 99 Euro. Und nochmal, ich brauche nicht unbedingt mehr als eine Pipeline, weil ich über eine Pipeline beliebig viele Kunden abbilden kann. That's it.
Gibt was auch ist der Vorteil von mehreren Pipelines?
Naja, es könnte zum Beispiel sein, dass ich einmal Bestellungen aus Ariba empfange und sie in mein ERP direkt übernehmen möchte. Und dann ist es vielleicht so, dass ich Bestellungen aus Coupa nach Spryker übermitteln möchte. Und das wären dann zwei Pipelines.
Ah, okay, okay. Und du hattest ja eingangs erwähnt, dass Punch Commerce, also dass man sich hätte auch fragen können, warum habt ihr das nicht direkt als Feature in Punch Commerce integriert beziehungsweise reinentwickelt? Gut, verstehe, der Kundenstamm ist ein anderer, aber es kann natürlich durchaus auch sein, dass Punch Commerce Kunden sagen, Moment, das will ich auch. Gibt's da Special Bundle Angebote? Wie handhabt ihr das?
Genau, ja. Es wird für Punch Commerce Enterprise Kunden wird die Nutzung von Orderport kostenlos sein. Und für die Punch Commerce Business Kunden wird es 20% Rabatt auf Orderport geben.
Ah ja, cool. Ja, ist fair. Fair enough, sozusagen. Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir ja eigentlich alles, also ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass es so simpel im User Interface ist. Also das traue sogar ich mir zu bedienen, sofern ich Ahnung von B2B-Bestellung dann habe. Aber ja, ich bin, glaube ich, ein guter Test, genau.
Gute Software abstrahiert Komplexität weg. Aus meiner Sicht. Und wenn die Software das nicht schafft, ist sie nicht gut. Ich möchte ein User-Interface, das im Zweifelsfall jemand bedienen kann, der mit der Materie noch keine Berührung hatte, der nur eine E-Mail bekommen
hat. Oder gerade anfängt, ne?
Und in der drinne steht, Bestellungen kommen aus Ariba bei euch an, was muss ich jetzt machen? So, und das muss die Software leisten. Komplexität muss da sein, versteckt. Wenn ich sie brauche, muss ich sie finden. Aber an der Oberfläche muss es so einfach wie irgendwie möglich sein.
Das sieht auf jeden Fall danach aus. Wunderbar. Also dann geht's, würde ich sagen, jetzt, wenn ich in der Zeit, in der Podcast-Aufnahme und Publishing-Zeit springe, dann stehen wir jetzt kurz vorm Launch und es geht los und die Leute können sich anmelden und testen. Sag nochmal die Website.
Orderport.app.
Ja, ganz simpel. Ne? Sehr gut. Ich würde sagen, damit haben wir es, oder?
Genau, ja, vielleicht sollten wir noch über die Wette reden.
Eine Wette?
Ja, mit meinem Team.
Jetzt machst du aber, ich kenne die Wette, aber die ist natürlich, da machst du Pressure jetzt, ne?
Ja,
öffentlich
genau.
Setzt du dich jetzt da unter Druck, aber go for it, Patrick.
Also, ist ganz leicht. Wir haben eine Warteliste, die ist auf der Webseite, seit jetzt gestern oder so. Wer sich da registriert, die ersten drei bekommen 30% Rabatt.
Das hast du aber jetzt überlegt, ne? Wie viel Prozent?
Ja, habe ich kurz überlegt. Lifetime. Das Ziel ist, ich habe gewettet, dass wir bis Ende April mindestens drei zahlende Kunden für das Produkt finden. Die ersten drei auf der Warteliste können mich beim Wort nehmen, mir eine E-Mail schreiben. Es gibt 30% für immer auf alles.
Sehr geil. Das freut mich. Ja, also meldet euch an, wenn der Use Case für euch sinnvoll ist, sozusagen, wenn ihr dieses Produkt braucht. Und 30%, das ist nicht wenig. Auf Lifetime.
Ist
kannst du
okay.
Mal ausrechnen? Mach mal Mathe.
Warte. Sagen wir mal 5 Jahre durchschnittliche Nutzungszeit mal 12 Monate mal 179 Euro sind, sagen wir noch plus ein Add-on. Weil irgendwas braucht man immer. jetzt machen wir hier live Business-Berechnung, wären auf 5 Jahre 16.680 Euro normale Kosten bei jährlicher Zahlung. So fair sind wir mal. Und von den 16.680 rechnen wir jetzt mal die 0,3 für 30%, sind 5.000 Euro Rabatt auf 5 Jahre.
Das ist ein fetter Urlaub, würde ich sagen.
Ja, jetzt, so rechnet man als Unternehmer vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr Ads-Budget oder whatever.
Ich rechne in Urlaub und in Reisen, ja? Ja. In Experience and Pleasure, ja?
Okay. Sehr schön. In sehr diesem schön. Sinne, ich glaube, wir sind durch, oder? Es reicht für
vielen,
heute.
Vielen, vielen Dank. Ja, sehr spannend.
Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.
Bis bald. Ciao, ciao.